29.07.24, Israel im Krieg, Tag 297. Seit spätestens Samstag sind oder sollten zumindest all eyes on Majdal Shams sein, beziehungsweise all eyes on Israel. Es war eigentlich nur eine Frage der Zeit, dass es zu einer Tragödie kommen wird im Norden Israels, obwohl jedes Menschenleben und jeder unnötige Schaden natürlich der letzten 10 Monate, knapp 10 Monate, der durch den Beschuss aus dem Libanon verursacht wurde, ich erinnere euch kurz daran, mittlerweile knapp 6000 Raketen und Drohnen und anderes Zeug, was aus dem Libanon von der Hisbollah und anderen radikalen islamofaschistischen Terrorbewegungen, Organisationen und Milizen auf Israel abgefeuert wurde, knapp 6000 Objekte, war alles, was passiert ist, natürlich eine Tragödie, das alles hätte nicht sein müssen, aber es war klar, dass früher oder später eventuell es auch zu einer Situation kommen wird, die Israel und somit natürlich auch die IDF zu mehr Initiative, zu mehr Einsatz und zu mehr Angriff ist die beste Verteidigung zwingen wird. Dass, wie ihr wisst, durch den Beschuss natürlich auf einen Fußballplatz in der drusisch-israelischen Stadt Majdal Shams auf den Golanhöhen verursacht wurde, wobei mindestens 12 Kinder getötet wurden und weitere Dutzende von Menschen, Kindern allen voran natürlich auch verletzt wurden. Ich denke, die Bilder habt ihr gesehen, Videos habt ihr vielleicht auch gesehen, eine äußerst bittere Situation. Es handelt sich beim Beschuss bei der Rakete um eine iranische Falak-1-Rakete mit einem 53 Kilo schweren Sprengkopf. 53 Kilo. Ja? Könnt ihr euch vorstellen, was das für eine tödliche Waffe ist, die im Libanon nur im Besitz der Hisbollah sich befindet. Also der Täter steht fest. Wenn wir uns jetzt wieder angucken, was so die Weltgemeinschaft, wie sich die Weltgemeinschaft geäußert hat, habe ich die Weltgemeinschaft in 4 Teile eingeteilt. Der erste Teil sind die, die wirklich mit starken Statements gekommen sind, ja, gegen den Beschuss aus dem Libanon und auch ganz klar gegen die Hisbollah. Wort eingelegt haben. Unter den Staaten, die das getan haben, allen voran natürlich die USA, auch England, Argentinien, die Tschechien und auch Deutschland und Österreich. Der deutsche Botschafter Steffen Seibert hat getwittert: I condemn the attack on the Druze village of Majdal Shams. For months, Israeli citizens have been under fire from Hezbollah and other extremists. The perfidious attacks must stop immediately. Und das österreichische Außenministerium äußerte sich wie folgt: We strongly condemn the attack by Hezbollah on Majdal Shams, claiming the lives of innocent civilians. Das ist die erste Gruppe, das sind die Staaten, kann man sagen, die hier wirklich auch Flagge zeigen, die ganz klar den Täter beim Namen nennen. Und das finde ich sehr positiv. Schön, dass Deutschland und Österreich zu dieser ersten Gruppe von Staaten gehören. Zur zweiten Gruppe von Staaten gehören diejenigen, die den Beschuss verurteilt haben, aber Hisbollah nicht erwähnt haben. Unter anderem Frankreich, Belgien, Italien, auch die Europäische Union. Sie haben die Hisbollah nicht beim Namen genannt, aber zumindest auch ein starkes Statement gegen einen Beschuss geäußert. Einen Beschuss. Ich denke, die meisten Menschen wissen, woher der Beschuss kommt, von wem der Beschuss kommt. Und es wäre natürlich wünschenswert, wenn gerade auch europäische führende Staaten wie Frankreich und Italien und auch die EU die Hisbollah ganz klar beim Namen nennt, tun sie jedoch nicht. Doch die dritte Gruppe tut sich noch ein Stück schwerer mit ihren Äußerungen. In dieser Gruppe dann UNIFIL, Norwegen, Polen, die Niederlande, wo auch Statements veröffentlicht wurden, wo im Endeffekt der tragische Verlust von Menschenleben ausgesprochen wurde, und auch irgendwas über einen Beschuss getwittert wurde, aber das nicht wirklich ein klares, starkes Statement gegen den Beschuss ist und auch die Hisbollah natürlich absolut nicht beim Namen erwähnt wird. Und die vierte Gruppe, das ist die größte Gruppe von Staaten und internationalen Organisationen, die sich nicht geäußert haben, nichts zu sagen hatten zum Raketenbeschuss auf ein Fußballfeld, wo Kinder an ihrem Wochenende gespielt haben und es ihr letztes Spiel war, weil sie mit einer Rakete ermordet wurden, durch den Beschuss einer Rakete auf einem Fußballplatz, wo sie gespielt haben, getötet wurden. Wisst ihr was? Wenn all die Länder, die sich nicht geäußert haben, oder auch die Länder, die nicht die Eier hatten, Hisbollah und oder den Libanon, ganz klar als Täter, als Mörder, als Terroristen beim Namen zu nennen, bei der israelischen Reaktion auch schweigen werden, ganz gleich was kommen wird, dann könnte ich mit deren Schweigen eventuell leben und einverstanden sein. Doch wir alle wissen, dass sie bei israelischem Beschuss, bei der israelischen Reaktion natürlich nicht auf Kinder auf einem Fußballplatz, sondern auf Terrorinfrastrukturziele und Terroristen selbst im Libanon und der Hisbollah natürlich allen voran, sie werden eben nicht schweigen. Und sie machen sich somit, wenn ihr mich fragt, irgendwo auch eindeutig zu Mittätern. Sagt ihr mir, was ich davon halten soll, dass die Tagesschau sich wie folgt äußert? Nach Raketeneinschlag auf Golanhöhen, Doppelpunkt, Israel greift Hisbollah-Ziele im Libanon an. Erstens, die Tagesschau schreibt nach Raketeneinschlag. Ich frage euch, von wem, von wo, einfach so nach Raketeneinschlag, wer hat da gefeuert? Vielleicht ist die Rakete vom Himmel runtergefallen, vielleicht war es Australien oder Kanada. Was soll das? Zweitens, die Tagesschau schreibt Raketeneinschlag auf Golanhöhen. Klingt, als wäre ein Berg angegriffen worden und nicht ein Fußballplatz. Ja? Drittens, kein Wort zu Kindern, die ermordet wurden. 12 Kinder haben ihr Leben verloren. Das wird bei der Tagesschau nicht erwähnt in diesem Artikel. Und viertens, der absolute Knüller natürlich, Israel greift Ziele im Libanon an. So wird leider auch immer wieder in der Tagesschau, und ihr wisst, dass ich die Tagesschau in den letzten Wochen, Monaten öfter beim Namen genannt habe, weil sie mir immer wieder auch Grund dafür geben, weil sie immer wieder leider Stimmung gegen Israel machen, auch mit diesem Bericht. Warum? Warum deckt man die Terroristen? Warum wird Israel wieder als Angreifer dargestellt? Auch das eine Art Mittäterschaft, wenn ihr mich fragt, von westlichen Medien, von einigen westlichen Medien, Wiederholungstäter, denen jede Gelegenheit gelegen kommt, um wieder Täter-Opfer-Umkehr zu betreiben. Wisst ihr wieso? Weil ihnen die Nahost-Realität im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, egal ist. Es geht ihnen um die eigene Vergangenheit und die nicht optimale Verarbeitung der eigenen Vergangenheit. Also fragt ihr euch in Sachen Libanon, in Sachen Hisbollah, what's next? Ja, das frage ich mich auch, weil ich es wirklich nicht weiß. Was ich jedoch weiß, ist, dass Israel am Diskutieren ist. Und zwar auf allen Ebenen. Wie man der Hisbollah und dem Libanon ab sofort begegnen sollte. Auf dem Battlefield. Um klare Zeichen zu setzen, ohne jedoch zu eskalieren. Hätten die Vereinten Nationen, die UN und auch Medien, insbesondere natürlich von demokratischen westlichen Verbündeten und Staaten in den letzten fast 10 Monaten mehr Druck auf den Libanon ausgeübt, vielleicht wäre es nicht zum Mord an den Kindern auf dem Fußballplatz in Majdal Shams gekommen. Vielleicht wäre die Situation im Norden Israels und somit auch Süden Libanons schon längst beruhigt. Doch wenn weite Teile der Welt, die teilweise antisemitisch sind, seit Monaten sich einzig und allein fixieren auf die Verteidigungsmaßnahmen Israels, beziehungsweise gegen die Verteidigungsmaßnahmen Israels, gegen die Hamas im Gazastreifen, weil es ihnen ja angeblich um das Vermeiden von unnötigen Blutvergießen gehe, obwohl sie sich ja nicht für die Freilassung der Geiseln und auch nicht gegen den Beschuss aus 7 Windrichtungen auf Israel einsetzen, aber seit Monaten schweigen zu den Machenschaften der Hisbollah und des Iran, kommt es eben nicht zur Ruhe, sondern genau das Gegenteil findet statt. Genau das Gegenteil kommt in Fahrt. Im Gazastreifen, was jetzt mittlerweile wieder eine Art Nebenschauplatz ist, nach wie vor drei Haupteinsatzbereiche im südlichen Gazastreifen, nach wie vor natürlich Rafah bzw. Rafiat, wie man hier gerne sagt, Khan Yunis und auch der zentrale Gazastreifen, wo der Kampf insbesondere auch in problematischen Infrastrukturen stattfindet, Schulen, Moscheen, Krankenhäuser nach wie vor und auch, wie ihr mitbekommen habt, sogar in Teilen der humanitären Zone in Al-Muasi, insbesondere der östliche Teil, der erweiterte Teil, den Israel vor einigen Monaten, als Israel dann nach Rafah einmarschiert ist, um dort auch gegen den Terror vorzugehen, hat man ja die humanitäre Zone ein Stück weit erweitert, um den Menschen auch aus Rafah die Chance zu geben, sich in Al-Muasi anzusiedeln und hat somit wirklich auch Bereiche, die ganz, ganz nah an die Stadt Khan Yunis grenzen, hat diese Bereiche dann auch zu einer Art humanitären Zone, zu einer Sicherheitszone erklärt. Aber die Terroristen scheuen natürlich auch nicht oder schrecken nicht davor zurück, auch diese Bereiche, diese deklarierten humanitären Zone, von denen natürlich alle wissen, auch als ihre Einsatzgebiete zu benutzen, als ihre Terrorinfrastrukturziele zu benutzen, weil sie natürlich der Ansicht sind, der Meinung sind, dass Israel eventuell diesen Bereich nicht angreifen wird, weil natürlich man dann wieder der gesamten Welt, allen voran natürlich Guterres und Francesca Albanese und auch der Tagesschau erklären muss, wieso hat man denn jetzt die humanitäre Zone angegriffen, die man ja selbst gegründet hat, um den Menschen einen Ort zu geben, zu ermöglichen, wo sie hinfliehen können. Doch es ist nicht Israel, das einfach so Lust hat, diese Bereiche, diese Räume, diese Zonen anzugreifen. Es sind die Terroristen, mit denen wir uns im Krieg befinden, die genau diese Zonen als ihre Terrorinfrastruktur ausbauen, benutzen, missbrauchen und somit wieder ihre eigenen Menschen an all diese Orten in Gefahr bringen. Eine bedauerliche Situation und auch hier wünschte ich mir natürlich, dass sowohl die Tagesschau als auch die UN, dass man genau das auch beim Namen nennt und somit der Hamas, den Terroristen zeigt, dass man als westliche Staaten, Organisationen und Institute und Institutionen nicht mitmacht bei diesem grausamen Vorgehen der Terrorführung der Palästinenser im Gazastreifen. In der Westbank, in Judäa und Samaria hat die IDF einen Versuch des Irans vereitelt, ein neues Terrorbataillon auf die Beine zu stellen, und zwar in der Stadt Qalqilia. Ihr wisst, das nördliche Westjordanland, also Samaria, ist ja jetzt auch seit dem 7. Oktober, da passiert sehr viel, nächtliche Einsätze in Tulkarem, in Jenin, in anderen Orten dort und auch jetzt, wie ihr seht, hätte Qalqilia sich entwickeln können zu einem weiteren Hotspot. Doch hier hat die IDF und der Inlandsgeheimdienst natürlich diesen Versuch des Irans, der ja hinter so vielem hier in der Region steckt und steckt, das zum Glück vereitelt. Und wer dachte, dass nur das iranische Mullah-Regime eventuell hinter den Terrormilizen steht, der sollte auch einen Blick in die Türkei werfen, wo Erdogan seit Kriegsbeginn natürlich zu 100% Partei ergreift für die palästinensischen Hamas-Terroristen. Und das macht sich natürlich auch leider bemerkbar in Deutschland, der Schweiz und Österreich, weil auch dort Erdogan sehr viel Anhängerschaft hat, die natürlich auf seine Propaganda, auf seinen Hass hereinfallen. Er warnt jetzt sogar davor, der Erdogan vom Bosporus, dass die Türkei, die ja auch in Libyen und in Bergkarabach einmarschiert ist, das sagt Erdogan. Was er nicht sagt, ist, dass die türkische Armee auch im Irak und in Syrien Kurden massakriert. Jetzt sagt Erdogan, so wie die türkische Armee in Libyen und in Bergkarabach einmarschiert ist, so könnte die türkische Armee auch in Israel einmarschieren. Ja, eine ganz klare Bedrohung aus der Türkei, aus dem Mund, vom Mund Erdogans selbst. Ein Verrückter, was soll ich euch sagen? Aber ein gefährlicher Verrückter, der, wie gesagt, auch Tausende in Deutschland, der Schweiz und Österreich lebende Türken aufhetzt. Und das täglich. Und diese aufgehetzte Meute, denen begegne ich in der Regel im Internet, aber hin und wieder auch auf Veranstaltungen in Deutschland, so wie gestern in Fürth, nähe Nürnberg. Euch ist sicherlich aufgefallen, nehme ich an, diejenigen von euch, die meinem Podcast hier seit Monaten folgen, dass ich ja, seit ich aus dem IDF-Dienst raus bin, also aus dem Dienst ohne Pause am 1. Mai, seitdem mache ich ja hin und wieder Reservedienst, wenn ich gebraucht werde, aber bin ja in erster Linie Zivilist mittlerweile. Euch ist aufgefallen, dass ich sonntags, dienstags und donnerstags eine Folge aufnehme. Gestern war Sonntag und einige von euch haben mir gestern Nacht noch geschrieben, Arie, ist alles in Ordnung? Geht's dir gut? Wir vermissen deine Sonntagsfolge. Doch ich konnte gestern keine Folge aufnehmen, weil ich den ganzen Tag mit meiner Familie am Israeltag in Fürth teilgenommen habe. Die DIG, die Deutsch-Israelische Gesellschaft Nürnberg-Mittelfranken, die IKG Fürth, die Israelitische Kultusgemeinde Fürth und die Stadt Fürth hatten eingeladen. Ich war als Gastredner eingeladen. Aber gerade weil seit Wochen von der Pro-Terror-Community hier in Deutschland gegen den Israel-Tag und auch gegen mich persönlich gehetzt wurde, wollte ich ganz klar Flagge zeigen und nicht nur kurz als Redner kommen und wieder gehen, sondern den ganzen Tag dort verbringen in Fürth beim Israel-Tag und das mit Frau und Kindern. Es war eine sehr gelungene Veranstaltung mit vielen guten Rednern aller relevanten Parteien, Tanzgruppen aus Deutschland und Israel, gutem Essen, gutem Wetter und äußerst guter Laune. Unten vor der Fürther Stadthalle hatten sich einige Dutzend kranke Herzen versammelt und stundenlang dummes Zeug in ihre Lautsprecher geschrien, teilweise sehr hysterisch, also wirklich verrückt. Und lustigerweise haben sie auch immer wieder meinen Namen in den Mund genommen. Von wegen, Shalikar hat Blut an seinen Händen. Shalikar, Kriegsverbrecher. Shalikar wird von der Polizei gesucht. Und ehrlich, ich habe laut gelacht. Laut gelacht. Dutzende Polizisten haben vor Ort für die Sicherheit der Gäste gesorgt und mich teilweise begleitet, aber sie suchen mich ja angeblich. Also das ist ein riesiger Deppenclub, der sich da versammelt hatte vor der Fürther Stadthalle, die wirklich, das sind Verrückte, was soll ich euch sagen, also irgendwo auch Zombies. Meinem 12-jährigen Sohn ist aufgefallen, dass die Hater Shalikar grölen, also dass sie seinen Nachnamen grölen und er kam zu mir und fragte, du Papa, was wollen die da unten von uns, wieso schreien die unseren Namen? Wie erklärt man einem 12-Jährigen, was diese Psychopathen wirklich wollen? Denn was sie wirklich wollen, wenn wir ehrlich sind wieder, ist eine Welt ohne Israel, ist eine Welt ohne Juden. Sie sind oftmals die übelste Sorte von Rassisten, die sich mit einem Friedens- oder Gerechtigkeits- oder Menschenrechts- oder irgendeinem anderen wohlklingenden Deckmantel tarnen. Doch sie sind Rassisten. Sie sind teilweise Islamofaschisten, die sich mit einem Deckmantel tarnen. Nichts anderes sind sie. Wir von Team 1 wissen, womit wir es zu tun haben. Team 2 ist leider nicht erreichbar. Man kann zu ihnen keine Brücken bauen. Sie sind viele, sie sind hemmungslos und teilweise zu allem bereit. Sie würden für Erdogan, der Hisbollah, Hamas, Houthis und das iranische Mullah-Regime das Messer in die Hand nehmen. Und deshalb war eine meiner Hauptaussagen auf der Bühne, dass Israel und das jüdische Volk sich im Endeffekt wieder, wenn wir ehrlich der Realität ins Gesicht blicken, immer entweder sich im Krieg oder im Kampf befinden werden. Israel und das jüdische Volk werden sich entweder im Krieg oder im Kampf befinden. Das waren wir schon immer. Nur ist es vielen nicht aufgefallen vor dem 7. Oktober. Spätestens jetzt verstehen es die meisten. Denn wenn, denn wenn wir weder im Krieg noch im Kampf sind, also uns einbilden, in einer Art Ruhe oder friedlichen Situation uns zu befinden, so wie vielleicht am Morgen des 7.10., dann kommen die Wölfe. Das war's für heute. Wir hören uns bald wieder.